Ja, ich freue mich über Jesus. Sein Blut bedeckt meine Schuld. Sein Blut macht alles gut, was ich vermurkst habe. Ja, er benutzt meine Verlegenheiten und macht daraus was Gutes. Mein Thema heute ist, die fetten Jahre sind bald vorbei. Wir haben noch Potenzial, wir können noch leben, wir haben noch vielleicht was auf der Reserve, aber irgendwann hört das auf. Die fetten Jahre sind bald vorbei, wir gehen teuren Zeiten entgegen. Die Bibel sagt ja, es werden teure Zeiten kommen, Pestilenz, Hungersnot und dergleichen. Die Konjunktur, wenn wir so die Wirtschaft ein bisschen beobachten, merken wir, die Konjunktur kühlt mehr und mehr ab. Die Industrie ist weltweit auf Rezession. Ja, gestern habe ich eine Meldung gelesen, ja sogar in den USA, da kracht es kräftig ein. Also da kommen auch schlechte Nachrichten auch von dort, dass die Wirtschaft nicht mehr so blüht und nicht mehr so ist, dass die US-Regierung ja die Kapitalströme von China abziehen möchten, das erschweren sie. Die Chinesen kommen, denn diese Tage überall hört man Nachrichten, dass die Chinesen sogar die ganze unsere Lebensmittelindustrie beliefern. Mandarinen und vieles andere mehr, was zu uns kommt. Und die Frage ist, warum das alles? In der Bibel steht in der Offenbarung Kapitel 16, Vers 12, vom Aufgang der Sonne wird den Königen der Weg vorbereitet. Also wir gehen teuren Zeiten entgegen, andere kommen und kaufen uns noch auf, womöglich. Die Ursachen sind für diese teuren Zeiten sind verschiedene Ursachen, politische Unsicherheiten, strukturelle Veränderungen, ja, Handelskonflikte und Handelskriege, was jetzt im Augenblick im Gang ist, die Staatsverschuldung rund um die Welt, die gehen unvermindert weiter, auch die US-Konjunktur kühlt ab, ich denke nur der Handelskrieg mit China belastet die Weltwirtschaft insgesamt, alles wird teurer, auch bei uns, wir sollen uns mit dem Strom umstellen und ich sage, wenn die ganzen E-Autos kommen und die ganzen ja, Leute Strom runterladen, da wird Strom auch dann mit der Zeit wieder teurer. Nur nebenbei, alles wird teurer. Und wer bezahlt es? Der arme Mann. Mit ganz fadenscheinigen Begründungen wird der Bürger windelweich geklopft und die ganzen Aktionen, das ist alles nur wegen dem Klima, wegen dem und dem und so weiter. Und wir zahlen den Strompreis, wir zahlen die anderen Preise und so weiter. Wegen der Energiewende wird der Bürger ganz kräftig zur Kasse gerufen. Und ich frage mich immer wieder, was soll das alles bringen? Was soll das alles bringen? Durch die Klimalüge wird der Strompreis in der Höhe künstlich getrieben. Durch die E-Autos, alle Leute fahren dann E-Autos. Und was haben sie nachher davon? Wir zahlen den Strom alle miteinander. So, es wird alles teurer. Wetterkatastrophen lassen die Getreidepreise explodieren. Ja, die letzten Jahre waren Dürrejahre und wir fragen, wo kommt das Wetter her und wer macht das Wetter? Und letztendlich, da ist nicht CO2, sondern der liebe Gott macht das Wetter. Und er sagt, es werden teure Zeiten kommen. Die fetten Kühe, die fetten Ehren und was auch alles ist, was dieser Pharao geträumt hat, die werden von den Mageren aufgefressen. Armut kommt auf Europa und auf die letztendlich auf die ganze globalisierte Welt ganz neu. In der Welt entsteht eine 20-80-Gesellschaft. 20% der Leute haben Arbeit und 80% haben keine Arbeit. Und das macht sich irgendwie bemerkbar. In Zukunft wird es Armutsrandale geben. Als ich mal vor Jahren in Paris war, wir sitzen mit meiner Familie an der Hauptstraße und da plötzlich kommen Leute vorbei, junge Leute, die schnappen uns das Essen vom Tisch weg und wir haben uns aufgeregt, dann sagt der Wirt, regt euch nicht auf, ich gebe euch wieder frisches Essen und das ist normal, die Leute, die als Flüchtlinge da sind, die haben Hunger und wir müssen das einfach zulassen und zusehen, das schreibe ich ab von meinen Einnahmen, das schreibe ich ab. Also wir sollen uns einfach gewähren lassen und uns nicht aufregen und so kommt es. Bald werden viele Haushalte nicht einmal mehr Sozialhilfe bekommen. In Frankreich leben inzwischen 120.000 Personen auf den Campingplätzen, in Zelten und in Wohnwegen, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen können. Armut ist angesagt. Etwa 16,4% der europäischen Bevölkerung leidet unter der Armut. Und das sind etwa bei 740 Millionen Europäer etwa 122 Millionen arme Menschen. Ein enormer sozialer Sprengstoff, der jeden Tag gefährlicher wird. Europa wird ärmer, die Lebensmittelpreise steigen unmerklich weiter. Da kaufst du was, bisher, das war noch unter einem Euro und jetzt ist 1,50 Euro vielleicht. Ich denke nur an Gurken oder vieles andere mehr. Weltweit sind die Lebensmittelpreise um 36% gestiegen. Die Welt ist gewarnt. Wir gehen teuren Zeiten entgegen. Das hat die Bibel schon Jahrhunderte vorausgesagt. Es wird teurer. Wir haben mehr Menschen auf dieser Welt. Und in der letzten Zeit werden Volksaufstände kommen. Und keiner kann die Klimatouristen stoppen. Sie werden kommen. Denn der Hunger treibt die Leute über alle Grenzen hinweg. Da werden Millionen Menschen auf der Flucht gehen, und zwar wegen dem Klima. So langsam drehen die Politiker durch. Die Deutschen sind jetzt hier Vorreiter mit dem CO2, was sie da machen. Die Mieten werden teurer. Man will die Mieten deckeln, auch hier in Berlin. Du kannst fast gar keine Wohnung mehr bezahlen. Ich glaube, wir müssen bald auswandern, aber wohin? Die Frage ist, wohin? Die Chinesen versorgen uns mit Lebensmitteln jeglicher Art, als wenn es bei uns nichts wachsen würde. Nur nebenbei. Bei manchen Obst- und Gemüsesorten wie Spargel und Mandarinen sind die Chinesen mittlerweile spitze und versorgen unseren Import hier zu 70%. Wir denken, Beet ist ja Spargel, aber vieles kommt aus China. Weißt du, was du isst und woher dein Essen kommt? Das ist die große Frage, die ich auch einfach in den Raum stelle. In China wird tonnenweise gefälschter Reis hergestellt. Das merken die meisten Leute nicht. Aber die Supermärkte, ja, die wachen langsam auf. Und da wird in den Medien mehr und mehr publik gemacht, wo kommen unsere Lebensmittel her. Und der Reis, den wir da aus China importiert bekommen, ist kein Reis. Das ist nur eine Mischung von Kunstharz und Kartoffeln und sieht so aus wie Reis. Probier's mal. Du solltest nur mal in den Supermarkt gehen und fragen, wo kommen diese Lebensmittel her? Die wissen es nicht einmal selbst. Aber die kommen aus China. Ein Überfluss an Schweinefleisch ist in China vorhanden und das führt dazu, dass sie das hier bei uns statt Schweinefleisch verkaufen, Rindfleisch verkaufen und es wird nur aufgearbeitet, bisschen, ja, mit Extrakt behandelt und bisschen glasiert, dass es als Rindfleisch aussieht und du weißt gar nicht, was du isst. Ich sagte ja, die Not macht erfinderisch und die Leute werden vieles unternehmen und tun. Die lassen dann die Verkäufer ja, einfach den Leuten weiß machen, das ist Rindfleisch. Lebensmittelkontrolleure haben festgestellt inzwischen, dass sogar Hammelfleisch, was hier bei uns als Hammelfleisch verkauft wird, aus China kommt und da ist Fuchs dabei, da ist Ratte dabei und da ist Nerz dabei. Guten Appetit. Die teuren Zeiten kommen. Fast 91% des aus China kommenden Kochsalzes enthalten Schwermetalle, ein Risiko für Herzinfarktkranke oder Herzkranke, Schlaganfälle, Bluthochdruck und all das wird das gefördert durch diese Schwermetalle. Die Salze werden eigentlich nur für Industriezwecke hergestellt, aber das wird verkauft und dann unser Tofu, das beliebte Sojaprodukt, gilt bei vielen hier als was Wunderbares und vegetarische Nahrung, aber die meisten wissen gar nicht, was sie essen. Soll ich dir sagen, was da drin steht? Lebensmittelinspektoren haben festgestellt, gerade Tofu, wo aus der Provinz Hunan kommt, dass viele Hersteller das nur mixen und aufbereiten mit tierischen Produkten, Eisensulfat und sogar mit menschlichem Kot, ja, um damit der Regierungsprozess besser vorangeht. Die Könige vom Aufgang der Sonne kommen, das kann es nicht verhindern. Die Seidenstraße wird ausgebaut und darauf wird vieles bis nach Europa, bis nach Portugal transportiert. Was passiert, wenn die Chinesen einmal Ernteausfälle haben? Das wird die Preise noch mehr in der Höhe treiben. Aber stell dir mal vor, es gibt Dürren und Hitzewellen und die wird es geben und die passieren immer wieder in periodischen Zyklen in Russland, Ness in Kanada, Überschwemmungen in Australien, Kältewellen in den USA. All das wirkt sich auf die Nahrungsmittelindustrie. Das Klima verändert sich nicht durch CO2. Sondern von der Sonne her und der Verschiebung der Erdachse. Und es wird Auswirkungen haben auf uns hier, die wir leben und wir denken, ach, die Welt wird noch lange weitergehen und wir werden alles haben. Weltweit haben Weizen, Reis, Mais und Zucker und so weiter sich massiv verteuert. Gerade wegen diesen ganzen Wetterkapriolen. Wir müssen uns weiter auf steigende Rohstoffpreise und Agrarstoffe einstellen, dass es alles teurer wird. Die fetten Jahre gehen zu Ende. Das ist meine Botschaft hier. Die möchte ich hinausrufen, einfach ins Land. Alles wird sich verteuern. Und wir sollten von Gott eine Antwort finden. Was soll ich machen? Wir sollen die gute Zeit ausnutzen. Der globale Nachschub mit Nahrung und so weiter wird ja den Wachstum weiter dämpfen. Es wird nicht so sein. Diese Turboökonomie in China in den letzten Jahren, also seit 1978, hat sich um 20 Mal vermehrt, ist größer geworden. Indiens Wirtschaftsleistung ist seit 1991 massiv gewachsen. Und dennoch ist der Hunger auf dieser Welt nicht gebannt. Millionen verzweifeln auf der Straße, wenn ich so durch die Länder gefahren bin und einfach gesagt, überall habt ihr Arme, überall gibt es Arme, du kannst nicht verhindern, dass die Armut zunimmt und die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Ich habe vor Jahren einen Artikel mal geschrieben und da wollte eine christliche Zeitung gar nicht mehr veröffentlichen. Ich sage, das kann nicht wahr sein, sowas kommt nicht, diese Schere zwischen Arm und Reich, dass es größer wird. Und tatsächlich, es wird und es passiert so und es kommt nach und nach so. Der Hunger in dieser Welt wird immer größer und massiver und stärker. Und bald wird Schluss sein mit lustig. Deshalb, ich möchte einfach jeden ermutigen, glaub nicht alles, was du in den Medien hörst und siehst und so weiter. Und gerade mit dem Essen der armen Leute wird so Spekulationen getrieben. Ich denke dann, die Banker spielen auch hier eine ganz wichtige Rolle, dass sie Lebensmittel aufkaufen und einfach die Preise drücken. Getreide wird vernichtet, damit die Preise stabil bleiben. Oder zu Heizöl oder zu Diesel gemacht, diese Biostoffe. Gott selbst wird den Agrarspekulanten einen Riegel vorschieben. Denn wir haben in der Bibel den Fall Babylons, und dass der Hunger so groß wird und die Händler werden heulen und die werden weinen, wo ist mit uns, was ist mit unserem Geld geworden. Die Bibel spricht, weint ihr Reichen. Jakobus schreibt doch, weint ihr Reichen, wohlan? Nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum wird verfaulen, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrottet, so steht es in der Bibel. Und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Und ihr habt eure Schätze gesammelt und in den letzten Tagen werdet ihr zur Abrechnung gerufen. Die Länder, auf die wir heute runtergeschaut haben. Und ich möchte einfach die Wahrheit sagen, was Gott mir in den letzten Tagen gezeigt hat. Gott hat mir gezeigt, wir haben auf die Afrikaner runtergeschaut, dass sie zu uns kommen. Aber diese Leute werden eines Tages uns aufnehmen müssen, uns versorgen müssen. Denn Afrika ist so reich an Möglichkeiten, bloß sie haben das Know-how nicht. Und ja, ein anderes Übel ist, wo die Menschheit anzukämpfen hat, ist Korruption und Bestechung. Die Bibel sagt, die Ungerechtigkeit nimmt überhand, die Liebe erkaltet. Das ist die Situation. Wir haben Arme und die Armen werden einmal aufstehen und weint ihr Reichen, so hat Gott gesagt in Offenbarung Kapitel 6, Vers 6. Ich möchte einfach ein paar prophetische Gedanken hier in den Raum stellen. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprachen, ein Maß Weizen wird einen Denar kosten. Und drei Maß Gerste für ein Denar, doch das Öl und den Wein taste nicht an. Das heißt also für mich auf Deutsch, dass eine extreme Verteuerung der Lebensmittel passieren wird und dass ein Mann einen ganzen Tag arbeiten wird, nur für eine Handvoll Reis. Das Geld wird nicht ausreichen, für seine Familie zu versorgen. Artikel wie Öl und Wein tasten nicht an. Das wird in Hülle und Fülle geben, aber von Öl und Wein kann keiner leben. Und darunter fallen auch die ganzen anderen Luxusartikel. Schon jetzt ist ein Bäckerbrot teurer als ein subventioniertes Handy. Nur nebenbei, ein Brot ist teurer. Die fetten Jahre gehen zu Ende. Und die Bibel sagt, ein Volk wird sich in der Endzeit gegen das andere erheben. Mit der Welt geht es mehr und mehr bergab. Und die Gemeinde Jesu sollte sich bereit machen. Es geht aufwärts, wir sind berufen, unsere Kleider zu reinigen, wir sind berufen, unsere Seelen bereit zu machen für den Tag X, wenn Jesus kommt. Wir haben keinen Spielraum mehr, groß das Leben zu genießen, zu gestalten. Wir werden mehr und mehr eingeengt. Glaube nicht, an schnelle Entlastungen oder andere Dinge, dass es immer besser wird. Nein, es wird immer schwieriger, immer komplizierter. Ein anderes Problem, was wir haben, ist Pflegenotstand, die ganze Gesundheitspolitik, die Beziehung und andere Krankheiten, die nehmen überhand. Gott hat Ägypten, dem Pharao, in einem Traum gezeigt, diese fetten Jahre kommen und die mageren Jahre kommen und die 7 Jahre sollten genützt werden, diese gute Zeit sollte ausgekauft werden. Die 7 magere Jahre werden alles auffressen und die ganzen dicken, fetten Kühe und die dicken und fetten Ähren. Und Gott hat dem Pharao vorher gesagt, durch den Traum, mach dich bereit. Aber er konnte damit nichts anfangen, bis der Josef kam und den Traum erklärte. Heute schlagen die Menschen Gotteswarnungen in den Wind einfach. Ja, was soll, das ist alter Hut, das wissen wir schon lang. Viele Menschen lassen sich heutzutage nicht mehr warnen. Die mageren Jahre werden kommen, höre Gottes Wort. Gott hat Josef nach Ägypten gebracht, damit er das Volk Gottes rettet. Und nicht nur das Volk Gottes, sondern die ganze damals bekannte Welt. Und Josef deutet diesen Traum von Pharao, die fetten Kühe, was das alles bedeutet und diese mageren Kühe, was es bedeutet. Pharao ernennt dann Josef als Gouverneur für Ägypten. Er heiratet noch die Tochter Pharaos hier und hat 2 Söhne, Manasse und Ephraim. Nur Gott arbeitet manchmal so in der vorauslaufenden Gnade. Er ordnet Dinge, die unrecht sind, die ungerecht sind. Er deckt Sünde auf, wie die Sünde von diesen Brüdern Josefs, die Sünde aus dem Hause Jakobs, und macht die Sünde bewusst. Diese Geschichte interessiert mich sehr, denn Gottes Segen zieht sich zurück, wenn wir Sünde in unserem Leben dulden, wenn wir Sünde zulassen, wenn wir anderen Schaden zufügen, wie die Brüder dem Josef zugefügt haben. Und jetzt kommen diese mageren Jahre und wir fragen, woher kommen diese mageren Jahre, diese Notzeiten, wozu sind sie da? Sie sind da, um das Unrecht zu beseitigen. Gott kriegt die Menschen schon auf die Knie, glaubt mir das. Josef erkennt seine Brüder, er gibt sich ihnen zu erkennen, dass sie das 2., 3. Jahr kommen zum Einkaufen. Sie merken, Gott ist an der Arbeit. Notzeiten machen Gott aktiv. Dass die Hungersnot und die Plagen da sind, sind von Gott zugelassen. Auch jetzt, was wir auch alles erlebt, was ich vorhin gesagt habe, diese teure Zeiten, die auf uns zukommen, das ganze Durcheinander und das ganze politische Wirrwarr. Gott kriegt die Menschen schon dorthin, wo er sie haben will. Nur nebenbei. Die Not zwingt es, dass es auf der Welt damals kein Brot gab, außer in Ägypten. Und dort war der Josef, der ihnen vor 21 Jahren vorausgegangen ist. Manchmal fragen wir uns, warum muss hier so ein junger Bursche wie dieser Josef verkauft werden, im Gefängnis sitzen, vergessen sein? Und was hat Gott da vor? Gott macht Geschichte. Gott schreibt auf krumme Linien gerade. Und die Menschen müssen das tun, was Gott will, wenn sie nicht verhungern wollen. Die fetten Jahre gehen zu Ende und die Menschen werden wieder anfangen zu beten und Gott zu suchen. Denkt, nach den Kriegen haben die Menschen, wo alles in Schutt und Asche lag, haben die Leute gebetet, zu Gott gerufen, die Kirchen waren voll. Aber dann ging es den Leuten wieder wohl und sie waren wieder satt und sie hatten alles, was sie brauchten. Die Wirtschaft florierte, alles war okay und sie haben Gott vergessen. Der Mensch vergisst Gott in guten Tagen. Deshalb, das Gute ist nicht immer das Gute. Wir kennen die Geschichte Josefs, wie Gott die Söhne Jakobs zur Buße brachte, zur Versöhnung brachte, zum Frieden brachte. Gott erlaubt Sackgassen, Gott erlaubt Engpässe, Gott erlaubt Ausweglosigkeiten, Gott erlaubt diese Dinge, damit die Menschen sich aufmachen und sagen, wir wollen Gott suchen. Was ist das Problem? Was ist die Ursache? Warum geht es uns so schlecht? Nicht, dass die Wirtschaftsleute schlecht gewirtschaftet haben. Nein, Gott hat seinen Segen entzogen. Am Segen Gottes ist alles gelegen. So heißt es mal in einem Sprichwort. Die fetten Jahre waren vorbei. Auch in Kanaan, auch im verheißenen Land. Bloß die in Kanaan hatten keinen Josef. Sie haben den Josef verkauft nach Ägypten. Der war dort. Und jetzt fehlte in Kanaan die Weisheit Gottes. Es fehlte ein prophetischer Mensch wie Josef. Der war verkauft. Und sie hatten den aufgegeben. Und wenn Menschen den prophetischen Geist, den Heiligen Geist aufgeben, dann kommt die Sintflut, wenn die Menschen von Gott sich nicht mehr sagen lassen. Gott sagt, ich kriege euch schon hin. Fürchtet euch nicht. Kind Gottes, verzweifle nicht, auch in deiner Situation nicht. Da war keiner mehr da in Kanaan, der geraten hätte, Leute, jetzt bau die Scheunen, es wird eine schlechte Zeit kommen, macht euch bereit, verpasst nicht die gute Zeit, legt Reserven an. Ich möchte als Pastor immer wieder den Menschen ermutigen, kauf die gute Zeit aus, nütze deine Gesundheit, deine Jugend, deine Stärke, deine Kraft, deine Fähigkeiten. Sie wussten nicht, wie man mit dem Segen umgeht im Lande Kanaan. Die hätten dort genauso Scheunen bauen können, Getreidesilos anlegen und was weiß ich, Vorrat anschaffen für die 7 mageren Jahre, die kommen. Aber sie haben keinen Propheten gehabt. Sie haben kein prophetisches Wort gehabt. Den Propheten haben sie rausgeschmissen, in eine Grube geworfen. Viele Christen wissen nicht, was man mit den Segnungen macht, wenn man gesegnet ist. Ach, die sind berauscht. Halleluja, Lob und Dank. Und dann hüpfen sie, tanzen sie, springen, anstatt den Segen richtig zu gebrauchen. Es verpufft ihnen, bei ihnen alles, verraucht, bleibt wirkungslos und verläuft und versandet. Gott möge uns helfen, dass wir den Segen richtig verarbeiten. Wenn Gott uns segnet, sollen wir die Zeit auskaufen. Wenn Gottes Geist wirkt, wir sollen offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes. Die mageren Jahre werden kommen und dann ist man nicht mehr vorbereitet. Menschen, die die Bibel nicht lesen, das Wort Gottes nicht hören, die stehen wie ahnungslos da. Was ist da? Was ist da falsch gewesen? Und Gott wusste, dass wahrscheinlich ein Komet oder ja eingeschlagen hat irgendwo im Mittelmeer und dass die Sonne sich verdunkelt und dass jetzt schlechte Jahre, schlechte Zeiten kommen. Was kommt? Gott kennt die Zukunft. Die Menschen sollen sich vorwarnen lassen und sich vorbereiten lassen. Menschen, die Gottes Leitung aufgegeben haben, die rennen in ihr Unglück. Gottes Angebot muss genützt werden. Sie haben diese gute Zeit verprasst im Kanaan, gelebt, ihre Schafe geweidet und sagten, das ist ein üppiges Land, das ist wunderbar, ist das gesegnete Land, aber sie haben die Zeit nicht ausgekauft. Du solltest die Zeit auskaufen, wenn es dir gut geht. Das lehrt die Bibel immer wieder. Ja. Die meisten Leute glauben, es wird genauso weitergehen wie bisher. Und darum bauen sie auf Sand, leben ein einfaches Leben. Sie bereiten sich nicht auf Stürme, auf Krisen oder auf schwere Zeiten vor. Wir sollen uns vorbereiten. Die Bibel sagt, kauf aus die Zeit, es ist böse Zeit. Man baut Burgen oder Mauern, Stadtmauern und so weiter, nicht in Krisenzeiten. Man baut Stadtmauern, Burgen und so weiter in Zeiten, wo es gut geht, wo man alles hat, wo es Friede ist. Und wir sollen diese Friedenszeit ausnutzen. In guten Zeiten sollten wir für unsere Seligkeit sorgen, was es auch immer ist. Gott warnt die Menschen immer wieder. Und es passiert so viel Mysteriöses. Wir merken, ja, da redet Gott, hier redet Gott. Gott spricht 2 oder 3 Mal oder 30 Mal oder 300 Mal auf jeder erdenklichen Art und Weise zu uns Menschen. Aber die Menschen überhören die Signale, überfahren sie. Ich denke nur, der reiche Kornbauer. In der Bibel, seine Geschichte kennen wir. Er hat Scheunen gebaut und dann sagte zu sich, liebe Seele, du hast ausgesorgt für viele Jahre. Und dann, heute Nacht wird man seine Seele fordern und es wird es sein, was du bereitet hast. Auch da sollen wir sorgen, wie geht es nachher weiter? Wenn ja, die Scheune voll ist, dann meine Seele wird gefordert. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Die mageren Jahre kommen. Und wir sind geboren, jetzt bitte erschrecklich, ein Hippie hat mir vor Jahren mal gesagt, wir sind geboren, um zu sterben. Und das kommt, diese mageren Jahre kommen, wo dann alles ja, uns durch die Finger geht. Und dann stehen wir vor der Prüfung und die Prüfung bestehen wir nicht. Die fetten Jahre waren in Kanaan genauso wie in Ägypten und in Griechenland oder in Germanien oder wo auch immer. Die waren überall da, aber die Menschen haben die Zeit nicht ausgekauft. Es wuchs üppig, es geht dir alles, der Wohlstand herrschte. Es sah aus, ja, wunderbar, fantastisch, herrlich. Und man hat einfach gelebt und geprasst. Aber der Schein trügt. Gott erlaubt es, dass wieder der Hahn zugedreht wird und dass dann weitergegangen werden muss und dann weitergefragt werden, was ist als nächstes. Nach den fetten Jahren kommen immer mageren Jahre. Ja, so wie nach jedem Regen Sonnenschein kommt, so kommt es umgekehrt, die mageren Jahre. Man glaubt, auch so als wir als Menschen, wir glauben, den Gottlosen wird es immer so gut gehen, den Reichen wird es immer so gut gehen. Hier sagt die Bibel, weint ihr Reichen, heult ihr Reichen. Babel ist gefallen, das wird kommen. Diese ganze Globalisierung wird ja zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. Und dann heißt es in der Bibel, und weil du mein Wort bewahrt hast, weil du auf mich gehört hast, werde ich auch bewahren von der Versuchung, die über die ganze Erde gehen wird. Gott versucht die Menschen immer wieder zuerst mal durch Güte zu erziehen, durch Güte sie zu sich bringen, durch gute Sachen, durch Gesundheit, durch Stärke, durch Glück, durch Freude, ach, durch Frieden und was auch alles ist, durch Wirtschaftswunder. Und dann schlägt der Komet ein, die Naturkatastrophe ist perfekt, die Ernten fallen aus und dann haben wir mitten im Sommer Winter, dass es schneit und dunkel ist oder die Sonne nicht mehr aufgeht und das gab es immer wieder in den Jahrhunderten. Gott sitzt noch immer im Regiment und Gott lässt sich nicht spotten. Meine Bibel sagt, was der Mensch sieht, das wird er ernten, auch finanziell, auch wirtschaftlich, auch gesundheitlich, auch geistlich. Gottes Erziehungsplan geht in Erfüllung. Die mageren Jahre bringen das ganze Übel ans Licht. Wir haben gedacht, 21 Jahre, wir haben alles vergessen. Da ist Gras drüber gewachsen. Und ja, Josef ist tot, unser Bruder. Aber dass der Josef auf dem Thron sitzt, das haben sie gar nicht gedacht. Dass Gott ihn vorausgeschickt hat, um die Familie zu retten und zu helfen. Und manchmal schickt er dich und mich und uns irgendwie voraus, irgendwo, dass wir etwas tun, wo wir die Wege Gottes nicht verstehen, warum ist das so und so. Aber wir sollen unsere Familien, unsere Gesellschaft oder was auch immer ist, retten. Und manchmal nach 20 Jahren merken wir, ich war am richtigen Platz, zur richtigen Zeit. Die mageren Jahre, hör mir gut zu, dienen zu unserem Besten, zur Bereinigung unseres Lebens, zu Fehlerkorrekturen. Gott will, dass unsere Geschichte hier aufgearbeitet wird. Solange wir leben, wenn wir nachher tot sind, ist es zu spät. Und Gott zeigt uns, wo die Wunde ist. Er deckt es auf. Und die Bibel sagt, der Heilige Geist ist letztendlich hier, heute im Neuen Testament. Er deckt auf und er deckt zu. Gott möchte zudecken, die Fehler bereinigen, in Ordnung bringen. Und er will, dass wir dann, wenn wir in der Ewigkeit gehen, einfach gut vorbereitet sind. Und wir sehen hier, da kommen die Brüder Josefs nach Ägypten, wir sind Söhne eines redlichen Mannes. Heuchler sind das, Verbrecher sind das, Brudermörder sind das. Aber die Dürre hat sie da gebracht. Sie wären vielleicht gar nicht nach Ägypten gegangen. Aber Gott bringt uns zu dem Punkt, wo wir zugeben müssen mit der Zeit. Nicht von heute auf morgen, sondern wir geben dann zu bei der zweiten Tour oder dritten Tour. Gott bleibt hart und unnachgiebig. Sein Wille geschieht auf Erden wie im Himmel. Und sie müssen dann, ob sie wollen oder nicht, den Benjamin mitbringen. Wenn du diese Geschichte kennst, lies mal diese Geschichte in der Bibel nach. Sie müssen das nächste Mal den Benjamin mitbringen. Und du siehst, wie die Brüder jetzt verwandelt sind mit der Zeit. Der Juda muss sogar mit seinem Leben bürgen. Simon muss als Geisel in Ägypten bleiben bis zum nächsten Mal, bis der Benjamin kommt. Die mageren Jahre, die schlechten Nachrichten und was alles, was da ist, überschlagen sich dort. Und sie wissen nicht, was da los ist mit ihnen. Alles so rätselhaft. Aber Gott ist auf dem Plan. Gott arbeitet. Gott will die Sünde aufdecken und die Sünde ausradieren und vernichten und Frieden schaffen. Da werden so viele Erinnerungen plötzlich wach. Gerade in Notzeiten. All das, was schon lange vergessen und erledigt geglaubt wurde, plötzlich offenbart sich. Nach 21 Jahren kommt die Geschichte hoch. Dann erzählen sie, ja, da ist noch ein Sohn gewesen beim Jakob, aber da hat ein wildes Tier das diesen Jungen zerrissen und die erzählen diese Lüge weiter, ein wildes Tier. Aber dieser Bruder steht vor ihnen, den sie für tot erklären und ist der Herr in Ägypten. Bei Gott kann man nichts für tot erklären oder ausradieren und auslöschen. Was passiert ist, passiert. Das berichtet der Juda hier dem hohen Herrn, sogar auf den Knien. Man muss sich ja vorstellen, die standen nicht vor dem Josef, sondern die knieten, waren auf dem Boden. Und er erzählt ja, auf den Knien erzählt er die Geschichte von Josef. Und Josef hört zu, seine Biografie von der anderen Seite, der Todessohn, hört seinen eigenen Nachruf. So passiert es, dass Gott wirkt, weil Gott etwas aufdeckt. Weil Jakob gesagt hatte, ja, ich gehe lieber in Schöhl, also in die Unterwelt. Ich möchte nicht noch den Benjamin verlieren, den Sohn von seiner Lieblingsfrau. Und deshalb haben sie ja Angst gehabt, der Vater wird den Benjamin nicht gehen, aber die haben dann gesagt, Papa, du musst den Benjamin gehen lassen, es gibt keine andere Möglichkeit. Oder wir verhungern und die Hungersnot wird noch 5 Jahre dauern, das werden wir nicht überleben. Lügen haben kurze Beine, auch wenn es 20 Jahre vergehen. Jetzt muss Judah gerade stehen, muss sich verbürgen für den Benjamin und du siehst, wie Gott arbeitet. Ja, die mageren Jahre bringen die Leute auf den Knien. Wenn sie auch sonst nie beten, nie in die Kirche gehen, nie an Gott glauben, nie sich vor irgendjemand demütigen und hart gesotten sind, Gott kriegt dir auf die Knie, hör mir zu. Du siehst, wie sich alles so verändert hat. Früher waren sie hartherzig, hatten keine Gefühle mit Josef. Sie sind über diesen Jungen, der damals 17, 18 Jahre war, hinweggegangen. Geht uns nichts an, nimmt ihn mit in diesen Bengel da. Jetzt zeigen sie tiefe Erschütterung und Trauer. Eins waren sie so grausam, herzlos, neidisch und feindselig. Jetzt sind sie bereit, sogar füreinander zu sterben. Stellen sich als Geisel zur Verfügung. Eins hatten sie mit blutbeflecktem Rock dem Vater das Herz gebrochen. Und jetzt haben sie die wahre Liebe. Oh, unser Papa, das wird er nicht verkraften. Jetzt haben sie Mitempfinden. Du siehst, wie Not einen Menschen verwandelt. Mit dem alten Patriarchen, sein Herz wird brechen, der versteht es nicht. Aber Judas sagt, ich verbürge mir mein Leben, bin verflucht. Wenn was passiert mit diesem Benjamin, ich nehme es auf mir. Keine Ausflüchte mehr. Und dass er die Schuld auf die anderen schiebt, das bin ich. Ich nehme das einfach in Kauf. Sie reden ihre Bosheit nicht schön, sie vernehmen ihre Sünde nicht mehr, decken nicht mehr zu. Judas bietet sich sogar als Pfand an. Er wollte nur, dass der Benjamin zu seinem Vater zurückkehrt. Ich mache alles, ich setze alles ein. Ich vertraue dem guten Herrn dort in Ägypten, dass er unseren Bruder nach Hause gehen lässt. Und du siehst den Zweck der mageren Jahre. Du siehst, warum das passiert, dass manche krank sind. Diese mageren Jahre können heute bei uns ganz was anderes. Manchmal sein Krankheit, finanzielle Not, Schulden oder Spannungen in der Ehe, Familie, Kinder. All das bringt wieder an den Tag, dass wir sagen, guck mal, was haben wir gelebt? Wo haben wir unser ganzes Leben investiert? In was denn? Die mageren Jahre zeigen uns, dass wir in eine falsche Richtung gelaufen sind. Ich denke nur auch an den verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn, als er da beim Schweinebauer war und von diesem Schweinefraß nichts fressen konnte und so weiter, dann kommt er zur Besinnung. Mein Vater hat Brot, die Fülle und ich leide hier Pein. Plötzlich erinnert man sich, ach, das hat mal der Pastor so und so gesagt. Wir können Gott nicht weglaufen, ihr Lieben. Einmal hören die guten Tage auch in unserem Leben. Da kommen die Tage, die einem nicht mehr gefallen, so wie es in der Bibel einmal heißt. Hebräer Kapitel 8, Vers 10. Gott sagt, dann werde ich ihnen meine Gesetze in ihrem Sinn geben. Plötzlich wissen die Leute, ohne Pastor, ohne Religion, ohne Gottesdienst, ohne Kirche, wissen sie, was los ist. Da werde ich sie, mein Gesetz in ihre Herzen schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Plötzlich ruft man zu dem Herrn. Die mageren Jahre sind ein größerer Segen als diese guten Jahre. In aller Liebe. Die mageren Jahre. Als ich das gelesen habe und darüber meditiert habe und nachgedacht habe, habe ich gesagt, lieber Gott, deine Gedanken sind nicht Gedanken des Leides, sondern des Heils und des Segens. Hier arbeitet Gott in den mageren Jahren. Hier kommt Gott zu seinem Ziel. Hier verwirklicht sich der Wille Gottes. Hier geschieht der Wille Gottes. Die Brüder Josefs konnten lange Zeit ihre Schuld zudecken und überspielen und verdrängen und der ganzen Geschichte weglaufen, als wenn es nicht geschehen wäre. Ich denke nur an einen Fall in Stuttgart. Ich bin gerufen worden, da ist ein Bruder, der hieß Nikolaus, der liegt im Sterben und ich besuche diesen Bruder und ich will mit ihm beten, mit ihm reden, ist alles hier in Ordnung. Und während ich so bete, ich habe gemerkt, ich kann mit ihm gar nicht mehr groß reden. Er steht vor der Ewigkeit und dann bete ich das Vater unser und vergib uns unsere Schuld. Und wo ich an dieser Passage kam, vergib uns unsere Schuld, plötzlich schreit er, tu den Dackel raus, tu den Dackel raus. Aber diese Frau hat nur Kanarienvogel gehabt oder dieses Ehepaar, kein Dackel. Und habe ich nochmals angefangen zu beten. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Dann schreit er wieder, den Dackel raus, den Dackel raus. Und habe ich dann gesagt zu seiner Frau, mache die Tür zu, ich will mit ihm ganz allein hier sprechen noch und will mal sehen, vielleicht kriege ich noch was raus oder nicht. Und dann sage ich, Nikolaus, was ist mit dem Dackel los? Dann sagt er, ja, das ist eine alte Geschichte von so weit her. Ich war im Krieg in der Ukraine und dann bin ich auf den Bauernhof gekommen. Da war ein nettes Mädchen und eine Frau, die ein Kind auf dem Arm gehabt. Und ich wollte mich an der Frau vergehen. Und als ich sie schnappte und mir das Kind wegwarf und mir sie nahm, um sie zu vergewaltigen, dann kam ein Dackel. Und der Dackel schnappt mir am Hosenbein und... Weißt du, was ich gemacht habe? Ich war so verärgert und ich habe die Frau erschossen. Was nützt das, verstehst du? Du erschießt es und denkst, es ist alles vergessen. Und das waren Jahre, 30, 40 Jahre nach dem Krieg. Das war in den 70er Jahren. Da kamen wir wieder zurück. Und beim Sterben, du kannst nicht verleugnen und ungeschehen machen. Spätestens, wenn man am Tor der Ewigkeit steht, kommt das alles wieder hoch. Ich könnte Geschichten erzählen. Ich bin in der Seelsorge und da ist eine Frau, die hat Depressionen, die kommt mit dem Leben nicht zurecht. Also, ist ja furchtbar. Und ich rede und rede und dann bete ich und dann sage ich, Schwester, du hast etwas in der Hand. Ja, 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 ich habe was in der Hand. Was hast du in der Hand? Ein Strick. Ich sage, wolltest du dich aufhängen? Die das Leben, nein, nein. Aber der Strick, der macht mich so schaffen. Und dann heult sie, fängt sie an zu heulen, der Strick. Weil Gott mir gezeigt hat, sie hat was in der Hand, aber... Ich konnte nichts erklären. Ich wusste nicht, was sie in der Hand hat. Ja, einen Strick hat sie in der Hand. Und ich sagte, Schwester, was ist mit dem Strick? Was hat es auf sich? Dann sagt sie, ja, wir sind auf der Flucht gewesen von Ostpreußen und bin aufs Feld gegangen. Es war eine Notzeit, wir haben nichts zu essen gehabt. Dann habe ich eine Kuh geschnappt und die Kuh mitgenommen und dann haben wir geschlachtet und dann haben wir gutes, alle zu essen gehabt. Aber diese Kuh, die sie von der Weide geholt hat, diese Kuh ließ ihr keine Ruhe. Verstehst du? Es war gestohlen. Da gibt es so viele Sachen, was ich erzählen kann aus der Seelsorge. Dinge, die nicht bereinigt werden, die machen uns zu schaffen. Hier in Berlin ein Schauspieler, der hier im Theater gespielt hat, liegt im Sterben. Die Frau ruft mich an, weil die Frau kam zu uns in den Gottesdienst hier in Berlin, in der großen Kirche. Und dann besuche ich ihn und er zittert und er heult und macht Stress zu Hause. Und dann gehe ich rein und sage, komm, der Herr Jesus ruft dich, der steht vor deiner Tür, er will dein Leben haben, gib dein Herz dem Herrn Jesus. Er sagt, ich kann nicht sterben, ich will sterben, aber ich kann nicht sterben. Ich habe gesagt, warum kannst du nicht sterben? Ich habe keinen Frieden. Ich habe gesagt, und warum hast du keinen Frieden? Was ist der Grund, warum du keinen Frieden hier hast? Ja, er sagte, ich habe zwischen mit einem Kollegen etwas gehabt und das belastet mich. Ich habe gesagt, wie heißt der Kollege? Weißt du, wie der Kollege heißt? Ja, aber der ist in Köln, der ist weit weg. Das ist weit weg. Und dann habe ich gesagt, aber der hat bestimmt ein Telefon. Kannst du mir den Namen sagen? Und er hat mir den Namen gesagt von dem Telefon. Darf ich mal den Mann anrufen? Ja, ja, wenn es geht. Ich möchte Frieden machen. Und der ruft den Mann an und er sagte, ich erkläre zuerst mal, dass der im Sterben liegt und dass er Frieden machen möchte. Und dann sagte, kannst du mir vergeben? Kannst du mir vergeben? Kannst du mir vergeben? Dann sagte er, du, ich vergebe, ist schon längst vergessen, alles vorbei. Und eine Woche später ist er heimgegangen, in Frieden. Und du siehst, so viele Sachen nehmen die Leute Jahrzehnte mit, tragen durch ihr Leben und haben keinen Frieden. So wie diese Jungs hier da, die Brüder Josefs, die denken, Schuld kann man überspielen, zudecken oder der Sache weglaufen oder wegziehen. Bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Die Magenjahre kommen und die Magenjahre sind es, wenn wir am Tor der Ewigkeit stehen, spätestens dann. Überall klopft der Ernstfall an der Tür, egal wo das ist. Die Magenjahre, die bringen die Dinge an die Oberfläche. Das ganze Elend, was da alles passiert ist, die Not und so weiter. In Amos Kapitel 5, Vers 19 heißt es, und es war, als wenn jemand vor dem Löwen wegflieht. Also der Amos bringt ein prophetisches Bild hier. Und er läuft dem Löwen weg und begegnet dann unterwegs einem Bären. Und der läuft auch dem Bären weg und kommt nach Hause und eine Schlange sticht ihn. Das ist diese Geschichte. Also du kannst der Sache nicht weglaufen. Es gibt kein Entrinnen dem lebendigen Gott. Die mageren Jahre kommen, ob es einem passt oder nicht. Da liegst du im Bett als Schwerkranke vor der Operation. Ich habe diese Tage jemanden besucht. Der war so nervös, so unruhig und lag im Sterben. Schon über 80, 89 Jahre alt, lag im Sterben, und dann fasse ich seine Hand und fange an zu beten, und plötzlich wird er ruhig. Dann sagt die Frau: Was ist mit dem Mann los? Der schlägt nicht mehr um sich, der schreit nicht, was ist da? Ich habe gesagt, ich bringe ihn jetzt zu dem Herrn, ich versuche ihn zum Heilen zu führen, dass er Frieden mit Gott bekommt. Und er sagt: wie verzaubert, wenn die Menschen Frieden mit Gott bekommen, sind sie verzaubert. Plötzlich blühen sie auf, aber der Mann ist heimgegangen nachher, und ich bin Gott dankbar, dass ich den zum Heilen noch bringen konnte. Der Friede Gottes, das ist höher als jede menschliche Vernunft. Menschlich kannst du es nicht erklären, was da los ist. Vieles kommt in unserem Leben, ja, das beunruhigt uns, bringt uns durcheinander, macht uns Fragen, was ist das? Anfangs sagen die Leute, ja, wir sind redliche Leute, hier 1. Mose 42, kannst du nachlesen, wir sind redliche Leute, wir haben nie was falsch gemacht, und es kommt doch danach alles raus, was da falsch gelaufen ist. Als sie sich Josef vorstellten, sagten sie, ja, bei uns ist alles in Ordnung. Und so viele Leute gehen in die Kirche, beichten und so weiter und haben doch keinen Frieden und doch keine Vergebung und doch keine innere Ruhe. Unsere Sünden, unsere Fehler werden uns immer wieder finden, weil wir haben das alles in uns registriert. Alles, was du angestellt hast, was du gemacht hast, das ist registriert. Kannst nicht ungeschehen machen. Es kann nur das Blut Jesu Christi unsere Sünden vergeben, zudecken und unser Leben bereinigen. Sonst plagen wir uns weiter, Jahr für Jahr. Und dann, als es nach Hause geht, erst beim Nachhausegehen, da kommen Gefühle hoch, da kommen Emotionen hoch. Ich denke nur auch an Jakob, der war auch ein Schlitzohr. Dieser Jakob hat seinen Bruder betrogen, und plötzlich sagte Gott nach 21 Jahren, nachdem er alles hatte, was er brauchte: Jakob, jetzt geht's nach Hause. Und plötzlich, als er vor dem gelobten Land steht, kriegt er Angstzustände. Und dann hörte sogar, mein Bruder Esau kommt mir mit 400 Speer entgegen. Der killt mich, der bringt mich noch um. Und er wird sich an mir rächen. Und dann ringt er eine ganze Nacht mit Gott. Dort in Pniel ringt er: Ich lass dich nicht, Gott, du segnest mich denn, du hilfst mir denn. Hat seine Familie geteilt. Wenn schon eine Familie umkommt, dann kommt die andere wenigstens noch durch. Hat sehr vorgesorgt. War ein cleverer Bursche. Aber er konnte das Problem nicht lösen. Immer wenn es nach Hause geht, und wir gehen alle nach Hause eines Tages, da wo wir herkommen von Gott, da geht es nach Hause wieder. Und du siehst, was alles passiert, was auch hier beim den Söhnen Jakobs passiert ist, 1. Mose 42. Die kommen nach Hause, da finden sie Geld in Getreidesack, da finden sie sogar im Sack von Benjamin sogar diesen Becher, Wahrsagerbecher vom Josef. Ja, sie finden alles, denn wir sind redliche Leute. Betrüger sind sie. Gott offenbart es auf legere Art und Weise, so dass man gar nicht richtig mitbekommt, was da los ist. Dass wir Ganoven sind, dass wir Verbrecher sind, dass wir Versager sind. Die magen Jahre werden noch manche überraschen, glaub mir das. Wenn wir unsere Lektionen gelernt haben, dann wohl uns, dann kann nichts passieren. Wenn wir unsere Sachen gelöst haben, dann wird es sein, wenn wir nach Hause kommen, als wenn wir träumen würden. Wenn Gott uns unsere Gottlosigkeit wegnimmt, wir werden jubeln und jauchzen und sagen, oh, so leicht, wie dieser Nikolaus da, der war so leicht. Oder wie dieser Mann hier am Gesundbrunnen, wo ich besucht habe und im Sterben lag. Jetzt kann ich heimgehen, jetzt kann ich sterben, jetzt bin ich bereit. Die mageren Jahre arbeiten an uns. Viele Menschen werden sehen, in wem sie gestochen haben. Auch die Juden damals. Sie werden sehen, es war Jesus, den sie abgelehnt haben. Viele merken das gar nicht, was sie für Fehler gemacht haben. Das sind gar nicht bewusst. Also mir ist gar nicht aufgefallen. Wir sind als Menschen immer noch in der Schule Gottes, auch nicht Christen. Und ich möchte einfach das Wort Gottes hier nicht nur den Christen predigen. Viele Menschen hören diese Predigt in den Internet, und deshalb ich bin dankbar, dass wir das Internet haben, und ich predige jetzt hier fürs Internet, damit die Menschen Gottes Wort hören, denn Gott ist ein Pädagoge, der die Menschen immer noch richtig erzieht, alle Menschen, ob sie Christen sind oder nicht, ob sie aus der Kirche ausgetreten sind oder nicht, ob sie eine Religion haben oder nicht, das interessiert den lieben Gott gar nicht. Die 7 fetten Jahre, diese 7 erfolgreichen Jahre, sie verstreichen. Wenn wir sie nicht nützen, dann gute Nacht. Und bei den schlechten Jahren, da werden wir merken, ich habe die Zeit nicht genutzt, ich habe verpennt. Dann kommt die schlechte Zeit und wir haben nichts. Die Ernte ist gekommen und wir haben leere Hände. Und ja, wir haben auf den Wind geachtet, auf das geachtet und so weiter. Und unsere Scheune ist leer. Wir haben nichts gesammelt. Die Dürre kommt für jeden einzelnen Menschen, kommt die Dürre. Da helfen keine Medikamente und keine Schlaftabletten mehr. Wo wir dann nach Ägypten müssen, zum Arzt müssen, wo wir dann ja, ins Pflegeheim müssen. Diese Dinge kommen. Lass uns da gar nichts einbilden. Dass mir kann sowas nicht passieren. Doch, das kann jedem Einzelnen passieren. Und dann fällt man auf die Knie und diese Söhne Jakobs sind wie Bittsteller. Sie betteln, kannst du uns noch was verkaufen dieses Jahr? Weißt du, Geld haben sie, aber sie haben kein Getreide zum Essen. Die Konjunktur kühlt sich ab. Hast du für deine Seele vorgesorgt? Weißt du, jetzt hörst du noch das Wort Gottes in Freiheit, aber plötzlich wird das Wort Gottes weggenommen von dieser Erde. Und dann heißt es in der Bibel, sie werden sich am Rockzipfel eines Judens hängen und werden von einem Ende der Erde zum anderen fahren und sagen, sag uns was von Gott, sag uns was von Gott. Und Gott redet nicht mehr. Es wird eine Zeit sein, wo Gott nicht mehr redet, wo Gott unser Gebet nicht mehr erhört. Das ist ernst. Ja, die Gnade, Gott liebt uns bedingungslos. Glaubt doch dem Spuk nicht. Gott ist ein gerechter Gott. Er liebt uns also bedingungslos. Jetzt ist die Zeit der Gnade, aber irgendwann kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Alles kühlt sich ab. Geld hat doch der Jakob noch genug, aber kein Getreide. Weil da hat er nicht vorgesorgt. Der Josef wurde abgeschoben. Gott hat extra den Josef vorausgeschickt, damit die Familie Jakobs gerettet wird, wie auch immer. Auch Gott gebraucht auch die Fehler anderer Leute, um seinen Plan zu erfüllen. Du siehst auch hier in Ägypten, Gott hat den Josef benutzt, um seinen Plan zu verwirklichen, durch ungläubige Menschen. Josef war da, dieser ägyptische Mann, der hohe Herr, von dem reden die Brüder immer, der hohe Herr hat das und das gesagt, der hohe Herr. Aber dieser hohe Herr ist ihr Bruder, sieht aber wie ein Ägypter aus, glatt rasiert, poliert, hat eine Priesterstochter geheiratet. Und Josef ist da, um seinen Weg, den Weg für die Kinder Israel zu vorbereiten, dass sie die Hungersnot überleben, die Katastrophe überleben. Jesus kam und viele Menschen haben Jesus abgelehnt und Jesus nicht angenommen. Er ist da. Jetzt streckt er noch die Hand aus, jetzt klopft er an, jetzt ruft er, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Höre Gottes Wort in den fetten Jahren. Und dann wird das Wort Gottes eines Tages teuer sein, das wird rar sein. Da wird noch kaum das Evangelium gepredigt, kaum die gute Nachricht verbreitet. Weißt, da fragt man sich, wo gibt es noch Leute, die das klare Evangelium predigen, einfaches Evangelium predigen, ohne Schnörkel und ohne irgendwelchen charismatischen, pfingstlichen ja, Schnörkeln. Ja, wo ist das noch? Es wird rar und selten sein. Es wird kaum noch gepredigt. Die Leute werden höchstens unterhalten. Ich denke nur, schau doch die Leute an. Dann wenn Sie schon was hören, dann hören Sie was Verdrehtes, Verfälschtes, etwas Unnüchternes, Unsachliches, mit dem kannst du nichts anfangen. Die Geschichte kommt. Ich denke noch an die törichten Jungfrauen. Die Klugen haben gesagt, ja, wir nehmen Öl mit, wir wissen nicht, vielleicht kommt der Herr, vielleicht kommt er auch nicht so schnell, dieser Bräutigam, ist ja egal. Aber wir nehmen vorsorglich ein Zusatzgefäß mit Öl. Es könnte sein, dass er verzieht. Und dann haben die Törichten sie ausgelacht. Als blöd hingestellt, als fanatisch, übertrieben und überspannt dargestellt. Und dann verzog der Bräutigam. Und dann heißt es ja hier, gibt uns von eurem Öl ein bisschen was, verkauft uns. Nein, sagt er, geht zu den Krämern und kauft. Aber die Krämer haben sie nicht gefunden. Und als sie dann zurückkamen, war das Öl, war der Bräutigam gekommen, die Tür war zu. Und dann klopfen sie wie wahnsinnig an der Tür. Lass uns rein, wir sind auch Jungfrauen. Und Jungfrauen, das waren Menschen, die auf den Bräutigam gewartet haben, sind Bekehrte gewesen, die sind Jesus entgegengegangen, bildlich gesprochen, und jetzt, sie haben kein Öl in ihrer Lampe. In Zeiten der Not wirst du dich erinnern, der Pastor hat gesagt, der Pastor hat gewarnt. Wir haben die Predigt gehört, auch hier, die magen Jahre werden kommen. Nütze die fruchtbare Zeit, denn es wird nicht immer fruchtbar sein. Und dann kommt eine Dürre, eine lange Dürre sogar womöglich. Eine Zeit der Unfruchtbarkeit, eine Zeit der Stagnation. Lade die Predigten runter und ich denke, es ist wichtig, was ich jetzt sage. Lad die Predigten, wenn du im Internet diese Predigten hörst, lad sie runter auf irgendeine Festplatte und höre das immer wieder an oder heb dir auf für Notzeiten. Als wir vor Jahren gehackt worden sind da im Internet, wir waren fertig. Die ganzen Predigten, wir haben keine Sicherheitskopie gemacht und dieser Hacker hat alles zerstört, durcheinander gebracht. Und glücklicherweise war in der Schweiz ein lieber Bruder, der hat 300 oder 400 Predigten runtergeladen und die konnten wir dann wieder hochholen bei uns durch eine CD wieder und hochladen auf unserer Seite, Internetseite. Weißt du, lad runter. Wir haben einen lieben Bruder in der Hitlerzeit, im Dritten Reich gehabt und da hat der Pastor, als Pastor hat er den Leuten gesagt, Leute, lernt die Bibel auswendig. Bibelverse auswendig, ihr wisst nicht, was kommt, wenn die Russen mal kommen, also da hat von den Russen gesprochen, lernt die Bibelverse auswendig, es kommt die Not und es wird gut sein, wenn ihr die Bibel habt oder wenn ihr im Gefängnis seid, ihr kennt die Bibelworte auswendig, lernt die Bibelworte auswendig. Für die Notzeiten sorgt ihr vor. Jetzt bist du bei Verstand, jetzt kannst du noch was behalten, aber später kannst du dir nichts mehr merken. Und ich denke an so viele Geschwister, auch als Seelsorger. In Stuttgart hatte ich eine liebe Frau, die war über 90. Die konnte nicht mehr lesen, nicht mehr sehen, aber sie hat so viel auswendig gelernt. Sie war gerade bei dem Pastor in der Gemeinde. Und dann, wenn ich einen Psalm aufgeschlagen habe, dann sagte er, halt, ich sag's jetzt dir auch. Und dann hat sie mir manchmal ganze Psalmen aufgesagt. Und dann sagt sie, sie ist so froh, dass sie Bibelverse auswendig gelernt hat, solange sie noch lesen konnte, solange sie noch was behalten konnte. Es kommt die Zeit, diese magen Jahre. Und die sagte, weißt du, ich lege manchmal hier und ich schaue die Decke an, aber ich sage die Psalmen rauf und runter. Alles, was mir so im Gedanken kommt, diese Psalmen, lerne Worte Gottes auswendig und die werden dir Kraft geben in Zeiten der Not. Das ist Vorrat. Sorgen für die Notzeiten. Ordne dein Leben. Lad für die Notzeiten die Predigten runter. Leg dir einen Speicher an. Ordne deine Verhältnisse. Ordne deine Beziehungen. Das ist, jetzt kannst du noch machen, das kannst du ans Telefon gehen. Da musst du nicht sagen, kannst du raussuchen die Adresse von dem und dem. Du weißt die Leute. Ein Pastor, der bei mir zweimal aus Südafrika in der Gemeinde war, auch hier in Berlin schon mal, Erlo Stegen. Und dieser Erlo Stegen, ja, ein Erweckungsprediger bei dem Zulus in Südafrika und er lag im Sterben als Pastor und dann ruft er seine Familie zusammen, Geschwister, jetzt wollen wir beten, ich gehe nach Hause und eine Stimme sagt ihm plötzlich beim Sterben, Erlo, du kannst noch nicht nach Hause gehen. Der erschrickt sich und sagt, Herr, wieso denn nicht? Doch, dann plötzlich zeigt der Herr ihm, circa 150 Leute, die stehen alle um sein Bett und du hast mit diesen Leuten keinen Frieden. Als Pastor bist du mit so vielen Leuten verkracht, die bei dir in der Gemeinde waren, von dir weggegangen sind und so weiter, die über dich Übles geredet haben, dich Übles behandelt haben und der kam zu sich und dann fängt er an, seiner Frau zu diktieren und sagt, Frau, schreib die Namen die und die und die und lad die Leute ein, ich will Frieden machen mit diesen. Und das war der Ausbruch der Erweckung unter den Zulus in Südafrika, als der liebe Erlo anfing, Ordnung zu bringen in sein Leben. Es geht nach Hause. Und hat doch nach diesem Fall noch sich regeneriert und kam wieder zu sich, zu Kräften und hat noch lange Gott gedient. So, Leute, die du heute verachtest, die werden noch dringend gebraucht. Selbst, ja, wenn dein Feld keine Frucht mehr bringt, aber die werden es vielleicht haben. Und deshalb mach Freunde mit dem ungerechten Mammon, was es auch immer heißt. In Prediger 11, Vers 1, da heißt es, lasst heute dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zu gegebener Zeit wiederfinden, nach vielen, vielen Tagen. Jetzt investier die Freiheit, die du hast, die Möglichkeiten, die du hast. Irgend einmal wirst du das selber brauchen. Wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche, so wie die Flaschenpost. Lass es da hinfahren. Du weißt es nicht, wer findet, wer bekommt. Aber nach vielen Tagen wirst du wiederfinden. Bei Gott zählt, was du getan hast und was du gegeben hast. Und nicht nur, was du gesagt hast oder gebetet hast. Was du getan hast. Was du im Reich Gottes investiert hast, das bleibt. Reich Gottes ist nicht die Gemeinde. Reich Gottes ist nicht der Verein, in dem du drin bist. Reich Gottes sind die Menschen, die Gott in deine Nähe gebracht hat, dein Nächster. gebrauche das, sammle für die Ewigkeit Schätze, die im Himmel sind, die wo kein Dieb stehlen kann, kein Rost auffressen kann. Und mach das, solange es noch möglich ist. Bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Bisher ja, ging das Konjunkturbarometer immer aufwärts, aufwärts, aufwärts. Jetzt geht es abwärts langsam. Und mit jedem Tag in aller Liebe nimmt es bei dir auch ab. Verstehst du, dein Konjunkturbarometer, deine Kräfte nehmen auf. Wie oft erlebe ich dann, wenn ich mal irgendwo im Haus bin und die haben keinen Aufzug, dann lassen sie einen vorlaufen und sagen, die älteren Leute, geh du bist noch jünger. Verstehst du, wir können nicht mehr so schnell laufen. Jetzt kannst du noch laufen. Jetzt kannst du noch was tun. Doch dann ist es irgendwie vorbei. Dann türmen sich dunkle Wolken am Horizont und die Prognosen werden ja dunkler und finsterer und kontinuierlich nehmen sie immer mehr ab. Der Gürtel wird immer enger geschnallt. Ja. Und plötzlich bist du nicht mehr der Alte. Dann zitterst. Und was weiß ich, was für Krankheiten heute Leute kriegen. Ein Schlaganfall, dann verzieht sich und ja, du bist nicht mehr ganz normal. Wirke, benutze die Zeit, solange du normal bist, solange alles noch in Ordnung ist. Und nicht erst, wenn du dann auf dem Operationstisch liegst, lieber Gott, hilf mir. Das gilt auch geistlich, die Konjunktur baut immer mehr ab. Wir haben immer weniger zur Verfügung. Gebrauche das Wenige, was du hast und was du den Armen gegeben hast, deine Almosen, den Zehnten, was auch immer ist, solange du es konntest. Als der Euro eingeführt wurde, da kam meine Schwester zu mir und sagt, Bruder, mach du das, ich kann nur noch die Hälfte dir geben. Früher hat sie 100 D-Mark gegeben, jetzt kann sie nur noch 50 Euro mehr geben. Nur noch die Hälfte. Zwar bildlich, plastisch, verstehst du, aber plötzlich, das Geld wird mehr und mehr entwertet. Die Liebe erkaltet. Die Ungerechtigkeit nimmt überhand. Josef ließ die Scheunen bauen, um die Ernte in den fetten Jahren einzusammeln. Nütze die Zeit, Bruder, Schwester. Das kann ich nur hineinrufen. Ich könnte heulen und mit Tränen könnte ich sagen, nütze die Zeit, solange es dir gut geht. Solange die Kinder klein sind, solange die Familien noch zusammen sind, da liegt das Fundament für deine Familie. Denn später, die werden aus dem Haus gehen und die werden dann sagen, mein Papa, meine Mama hat uns nicht gelehrt zu beten. Ich weiß gar nicht was von Gott. Jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt kannst du die Weichen stellen. Und was ein Kind bis der Pubertät gelernt hat und erlebt hat, das ist beim Kind drin. Nimmst du die Zeit in deiner Familie. Solange du noch was hast und was kannst, solange du die technischen Möglichkeiten hast, vielleicht wird eines Tages kein Computer und kein Smartphone und das ganze technische Zeug nicht mehr geben. Das kann alles über Nacht genommen werden. Geht schneller, als was wir denken. Gedenk an deinen Schöpfer, heißt es in der Bibel, in deiner Jugend, nicht erst im Alter. Ach, das ist noch viel Zeit. Des Teufels lebst, das Möbelstück ist die lange Bank. Immer später, wenn ich verheiratet bin, wenn ich ausgelernt habe, wenn ich ein Haus habe und wenn ich ja das und das habe. Nein, heute ist die angenehme Zeit. Heute, wenn du die Stimme Gottes hörst. In Prediger Kapitel 12, eine interessante Stelle, da heißt es von Vers 1, denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage und die Jahre kommen, wo du sagst, sie gefallen mir nicht. In aller Liebe, der Salomo, der Verfasser des Buches hier, warnt, ehe die Sonne und das Licht und der Mond und die Sterne finster werden und die Wolken wiederkommen nach dem Regen. Ja, suche den Herrn. Solange du Freude hast, solange du Lust hast, solange du Gelegenheit hast, zur Zeit, und jetzt beschreibt er den alternden Menschen, zur Zeit, da die Hüte des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und müßig stehen, die Müllerin, die Zähne machen nicht mehr mit, da schmeckt gar nichts mehr, kann es nicht mehr speisen. Das ist das Negative hier. Die Fenster dunkel werden, die Türen an der Gasse sich schließen und die Stimme der Mühle immer leiser wird. Und du hörst nicht mehr die Stimme des Vogels mehr. Nütze die Zeit, solange du hören kannst und sehen kannst und schmecken kannst. Und dann, wenn man sich vor der Höhe fürchtet, verstehe ich, ich kann keinen Berg steigen mehr, ich kann keine Treppen mehr steigen. Ja, die Zeit wird kommen, wo man sich ängstigt auf dem Wege und der Mandelbaum blüht und die Heuschrecke sich belädt mit dem alles, was hier auffrisst, was da war. Plötzlich ist nichts mehr da. Wo ist deine ganze Rente geblieben, das ganze Ersparte? Was ist aus deinem Ersparten geworden? Denk doch darüber nach. Du hast gearbeitet, hast eine Lebensversicherung einbezahlt und jetzt hat das ganze Geld keinen Wert mehr, bringt nicht mal Zinsen mehr. Sogar noch Strafzinsen musst du zahlen, wenn du das Geld irgendwo bunkerst. Am besten im Sparstrumpf oder Kopfkissen oder sonst wo unter dem Bett. Das Geld wird immer weniger wert. Was wird es? Und wem wird es sein, was du bereitet hast? Und am Schluss streiten sich die Erben. Ich habe so viele Beerdigungen hier in Berlin gemacht. Ich habe was Schreckliches erlebt in einer Beerdigung ganz besonders. Da sitzt auf der Seite die Familiensippe und auf der anderen Seite die andere Familiensippe. Und der Notar sitzt sogar in der Beerdigungsfeier, sitzt da und guckt, ob alles genauso gemacht wird. Und ich habe noch nicht Amen gesagt, ich habe noch nicht den Segen gesprochen und Erde über ein Grab geworfen. Dann streiten sich, wer kriegt was, verstehst du? Anstatt in Ruhe und der Mann oder die Frau, was er war, der hat gespart, gearbeitet, nur für die Familie. Und die Familie streitet sich und die Familie geht auseinander. Was hast du dann in der Ewigkeit, wenn die Familie vor die Hunde geht? Die Magenjahre kommen. Sterben steht bei jedem vor der Tür. Hier. Und dann, was passiert dann? Wo bleibt er ewig? Und die Klageleute gehen umher auf der Gasse und sagen, guck mal an, guck mal an. Was ist aus ihm geworden? Sterben darf nicht verschwiegen werden. Weißt du, heutzutage, ich habe die volle Freiheit und ich nehme mir die Freiheit. Wir stehen alle am Tor der Ewigkeit. Weißt du, man verdrängt den Tod. Man schiebt es in welche Krankenhäuser oder was weiß ich wo, in der Hospiz, da wird man entsorgt, verstehst du? Man nimmt es nicht mehr ernst. Den Tod, du merkst gar nicht den Tod, aber der Tod ist so etwas Reelles. Millionen Menschen sterben ja täglich. Denk an einen Schöpfer, solange es gut ist, verdrängt nicht alles. Und dann heißt es, ja, mach dich bereit, ehe der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad sich nicht mehr dreht. Ja, wir sollen die Zeit auskaufen, denn der Staub muss wieder Staub werden und wer gewesen ist und der Geist wieder zu Gott zurück. Und was wird es sein? Denk an deinen Schöpfer, denk an Gott. Solange es gut geht, solange du fit bist, nachher kannst du alles vergessen. Denk daran, dass er dich gemacht hat und nimm dein Leben als ein Geschenk aus seiner Hand, als eine Gabe und fang an zu haushalten, damit zu wuchern, dass er empfand eine Gabe, was Gott dir gegeben hat. Mach was aus deinem Leben. Freu dich darüber, dass er dein Gott ist, denn die mageren Jahre werden kommen. Freu dich jetzt, lobe jetzt Gott, bete jetzt den Herrn an und jetzt preis den Herrn mit allem, was du ist, zieh alle Register. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns immer wieder warnst, dass du immer wieder an uns arbeitest. Herr, hilf uns, dass wir die gute Zeit auskaufen, dass wir die gute Zeit nutzen, dass wir die technischen Möglichkeiten nutzen, die du uns gegeben hast, dass wir die Freiheit nutzen, die wir hier haben. Die Freiheit wird nicht ewig und wird nicht, Herr, alle Zeit. Es kann wieder zugehen und es wird diese Zeit sich verändern. Und wir gehen einer rapiden Veränderung entgegen. Die Dinge werden sich ändern, der Antichrist wird kommen und die Lichter werden ausgehen. Und wohl uns, wenn wir noch Reserve haben, wenn wir ein Licht zu Hause haben, dieses Blackout wird kommen in dieser Welt. Lieber Heiland, ich möchte meine Geschwister und ermutigen und ich bitte um den Heiligen Geist. Lass uns die Menschen aufwachen aus dem Trott der Gleichgültigkeit. Ja, das geht genauso weiter wie bisher. Nein. Es wird mal anders werden. Die mageren Kühe stehen schon, die steigen schon aus dem Wasser. Die kommen und die werden alles auffressen, was wir nicht bewirtschaftet haben, was wir nicht festgehalten haben. Dein Wort sagt, halte deine Krone, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Lieber Heiland, es ist eine ernste Zeit, die Nacht wird kommen, wo niemand mehr was wirken kann und wird. Und deshalb, Heiland, hilf, dass diese Predigt nicht irgendwo verhallt im Internet oder sonst wo, Herr, sondern dass diese Predigt weiterwirkt und Menschen wachrüttelt. Bitte, lieber Heiland, mach du das. Es ist dein Werk. Ich bezeuge und du überzeugst, Heiliger Geist. Danke dir dafür. Amen.